Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR1 Leute, heute mit Rainer Erlinger. Einen schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Sie sind Arzt und Rechtsanwalt. Das heißt über Sie, Sie konnten sich nicht entscheiden, was Sie werden wollten. Aber die meisten werden Sie vermutlich kennen als Autor der Gewissensfragen im Magazin der Süddeutschen Zeitung. Diese Gewissensfragen beantworten Sie seit mehr als 15 Jahren. Können Sie sich bei diesen Gewissensfragen immer gleich entscheiden?
Nein, dann wäre es ja keine Gewissensfrage. Die Idee dieser Kolumnen und auch der Fragen, die ich da beantworte, sind ja die Fragen, bei denen man nicht so recht weiß, wie soll es sein, wie soll ich mich entscheiden. Und das ist für mich eigentlich auch das Hauptkriterium, ob ich eine Frage auswähle, dass ich sie beantworte und im Heft bringe, dass ich einfach sage, Moment, wie ist es denn? Wenn ich selbst mir total sicher bin, dann ist
wenn die Antwort auf der Hand liegt.
Genau, dann ist, dann kann man das mal machen, um gelegentlich, um irgendwie was Besonderes auszudrücken. Ich habe manchmal so Anliegen, dass ich sage, Mensch, hier geht, ich will mal endlich sagen, seid freundlicher zueinander und das ist jetzt eine schöne, zum Beispiel als Frage, also das bringt, aber die Ideal muss ich einfach nachdenken und es ist ja so, die Leser, die das einschicken oder die Leserinnen, die haben ja auch drüber nachgedacht. Es ist ja nicht so, dass ich so viel klüger bin und kann sagen, ach ja, ihr habt da lange nachgedacht, ich weiß es, sondern es ist einfach so, es gibt Zweifelsfälle im Leben und man hat im normalen täglichen Leben, während man sozusagen selbst das macht, meistens nicht die Zeit und die Möglichkeit und dadurch kann man sie rausnehmen und ich kann sie dann in Länge und mit viel Nachdenken beantworten und komme halt dann, hoffe ich, auf eine gute Lösung.
Gehört also auch viel Recherche mit dazu.
Ja, auf jeden Fall.
In dieser Woche hat die ARD die Themenwoche Gerechtigkeit. Darum gibt es viele Sendungen. Sie sind jetzt Pate für dieses Thema Gerechtigkeit. Fühlten Sie sich dabei gleich angesprochen?
Ja, natürlich. Also was heißt angesprochen? Jetzt nicht, dass ich sage, ich bin jetzt der irgendwie Experte und Spezialist für Gerechtigkeit, aber Gerechtigkeit ist, wenn man sich mit Moralfragen beschäftigt, schon irgendwo ein zentraler Punkt. In der Antike hat man so gesagt, es ist sogar die zentrale Tugend, die man da hat. Und das Interessante war, die haben dann auch gesagt, und das ist, finde ich, ganz klug, wenn man über Gerechtigkeit nachdenkt, die hat eine ordnende Funktion. Alle anderen Tugenden wie Tapferkeit, Besonnenheit und so weiter, die sind wichtig, aber die Gerechtigkeit ist diejenige, die die anderen in eine Ordnung bringt. Und zwar sowohl im Menschen als auch zwischen den Menschen.
Wo ein Rechtssystem dann wahrscheinlich auch gleich wieder hinterliegt und greift, oder?
Also Rechtssystem ist ja bei uns gleich mit dem Juristischen verknüpft. Das ist ein bisschen zu viel. Natürlich soll das auch gerecht sein. Ist ja nicht umsonst. Man geht zu Gericht und das Recht hat damit gerecht zu tun. Aber es ist generell so, auch wie wir miteinander umgehen. Wem gebührt was? Was bin ich dem anderen schuldig? Jetzt nicht nur Geld oder irgendetwas, sondern den Respekt, die Zuwendung und so weiter. Und wie das verteilt wird, das ordnet die Gerechtigkeit.
Und Sie machen das jetzt schon seit 16 Jahren, dass Sie diese Kolumne haben. Hat denn innerhalb dieser Zeit, ich glaube, es sind mehr als 10.000 Fragen bei Ihnen eingegangen. Ja. Hat das in irgendeiner Form Ihr Gewissen oder Ihr Verhältnis auch zum Thema Gerechtigkeit verändert?
Also es hat's, ich würde mal sagen, geschärft in dem Sinne, dass ich natürlich, wenn ich so lange und so viel drüber nachgedacht habe, viel, viel klarer ein bisschen manches sehe. Es hat aber eher bei mir was anderes bewirkt. Ich habe dadurch, dass ich diese vielen verschiedenen Fragen, also zwischen 10.000 und 15.000, ich habe es nie genau durchgezählt, die verschiedene Situationen aus dem Leben verschiedener Menschen darstellen, wo die nicht so recht wussten, wo die Zweifelsfälle haben, habe ich immer mehr erkannt, dass die Menschen unterschiedlich sind und dass das irgendwie eines der Kernpunkte ist, dass man weggehen muss von einem so und so muss alles laufen und so ist es richtig.
Pauschale Antworten gibt es auch.
Und vor allem so und so lebt man, solltest du leben. Das kann man nicht sagen, weil die Menschen, man wird den Menschen nur gerecht, wenn man sie in ihrer Individualität, in ihrer Unterschiedlichkeit nimmt und das als berechtigt annimmt.
Wenn in sämtlichen Radio- und Fernsehprogrammen ein Thema eine ganze Woche lang Schwerpunktthema ist, dann muss es ja auch eine große Relevanz haben. Was bedeutet Ihnen persönlich denn Gerechtigkeit?
Also für mich ist es schon ein ganz wichtiger Punkt aus zwei Gründen. Zum einen jetzt theoretisch und vom Nachdenken her, dass man, glaube ich, eine Gesellschaft nur gut machen kann und ein Leben gut führen in Gerechtigkeit.
Wenn
man
ist aber auch gleich moralisch, ne?
Ja, eben, das meine ich. Es ist diese theoretische, moralische Überlegung, dass man sagt, Gerechtigkeit ist ja, dass jeder das bekommt, was man ihm schuldet, dass man sozusagen sich nicht ungerecht behandelt und das ist ganz wichtig. Ich glaube aber, hat noch eine zweite Bedeutung, und zwar eine psychologische. Und da steckt was drinnen, ein Thema, das auch mich in letzter Zeit immer mehr beschäftigt bei der Beschäftigung mit der Moral, die Kränkung. Man muss sich überlegen, wenn jemand ungerecht behandelt wird, das merkt man, die Leute reagieren da ganz, ganz stark drauf und ganz besonders. Und ich glaube, da steckt eine Kränkung dahinter und die kann man sich erklären. Ungerecht behandelt bedeutet, jemand bekommt nicht das, was er eigentlich bekommen sollte. Der hat das Gefühl, ich bekomme zu wenig oder jemand anderer wird bevorzugt. Das heißt, ich werde nicht wirklich beachtet. Ich werde zurückgestellt und da werde ich als Person nicht wirklich wahrgenommen.
Die Kränkung ist ja auch in der Kriminalpsychologie ein ganz wichtiges Thema. Also die sehr, sehr viele Verbrechen begründen sich auf eine Kränkung. Insofern sollte man dann auch möglichst rechtzeitig ansetzen. Sie bekommen so viele Fragen. 10.000 waren es in den vergangenen 16 Jahren. Wie gehen Sie denn vor bei einer Fragestellung, wenn man mal eine rausgreifen? Soll man Bettlern etwas geben?
Das ist zum Beispiel, finde ich, nach wie vor eine sehr, sehr schwierige Frage. Die kommt auch sehr häufig, also in allen Konstellationen. Da muss man sich so ein paar Dinge überlegen. Also ich gehe immer so ran, dass ich mir überlege, was spielt alles mit rein. Und da spielt zum einen mit rein die Tatsache, da steht mir jemand gegenüber, der, zumindest sieht es so aus, Not hat. Und das finde ich, da hat man einfach das primäre Bedürfnis und den Impuls, dem helfe ich, zumal mir jetzt ein Euro nicht so richtig wehtut und dem das wirklich hilft. Das ist ein guter Impuls. Andererseits ist es aber auch ein Impuls, der zum Teil professionell ausgenutzt wird.
Also neulich gab es den Film, den Drei-Groschen-Film von Bert Brecht im Kino. Und da gab es ja auch die 5 Formen des Elends. Das wird dann professionalisiert. Genau. Das erleben wir auf der Straße heutzutage auch.
Das erlebt man und das wird tatsächlich professionell zum Teil gemacht. Das Problem ist, man sieht es nicht. Wer ist jetzt wirklich bedürftig? Wer macht das professionell? Ich lebe in Berlin. Das Problem, wenn ich zum Bahnhof fahre mit der Straßenbahn und der S-Bahn, habe ich auf einer relativ kurzen Strecke mindestens 5 Menschen, die mich angehen um Geld und die Geld haben wollen.
Und, geben Sie was?
Ja, da bin ich immer eben auch so hin und her gerissen. Ich habe das nämlich natürlich dann, das kann ja nicht einfach sein, dass ich schreibe in meiner Kolumne, das finde ich jetzt so und da fühle ich, man sollte geben.
Und Sie gehen dran vorbei.
Ja. Nein, ich habe dann nämlich recherchiert und habe dann mit Vertretern von Hilfsorganisationen, die sich mit Obdachlosen und Menschen beschäftigen und denen helfen, die in dieser Situation sind. Und das Interessante war, die haben eher davon abgeraten. Und zwar mit der Begründung, dass wenn man jemanden, der bettelt, was gibt, würde man die in dieser Situation sozusagen erhalten, bestärken.
Und auch dieses System, was vielleicht dahinter steckt,
bestärken. Eben zum einen diese berühmten Bettlerbanden, die es tatsächlich gibt. Es gibt aber auch Bettler, die nicht in dieser Bande sind, bei denen es wirklich um das Geld geht. Aber dann sagen viele, die Idee wäre ja, man soll Menschen helfen, dass sie wieder auf eigene Füße kommen, dass sie wieder ein Leben finden, zum Beispiel in der Wohnung und so weiter. Und wenn man die mit dem Betteln unterstützt, dann unterstützt man das. Und deswegen ist es sinnvoller, eigentlich an eine Organisation zu geben, die sich zum Beispiel um Obdachlose kümmert.
Es gibt eine Frage, sagen Sie, die wird Ihnen immer wieder gestellt. Welche ist das?
Ja, die kommt jetzt gerade wieder, weil wir uns auf Weihnachten zubewegen. Das ist die Frage, ob man, wenn man diese Spendenbriefe bekommen, in denen um Spenden gebeten wird und da wird etwas beigelegt. Jetzt werden klassische Weihnachtskarten beigelegt oder sonst werden auch so Adressaufkleber oder sowas beigelegt. Ob man das, was man da geschenkt bekommen hat, in Anführungszeichen, verwenden darf, auch wenn man nicht spendet oder ob man das dann wegwerfen muss.
Aber ist das nicht schon so ein psychologischer Trick, um Druck auszuüben, uns ein schlechtes Gewissen zu machen?
Genau, das ist es. Es gibt tatsächlich Untersuchungen, die hat man gemacht, so großflächig, dass man die Spendenbereitschaft wirklich linear mit der Anzahl der Geschenke kommt. Dann hat es also, man hat geschickt 1, 2, 3, 4, 5 von diesen Geschenkkarten und die Spenden, die eingingen, waren wirklich direkt linear verbunden mit der Menge der Karten und der Geschenke, die man beigelegt hat. Das ist ein psychologischer Mechanismus. Das ist ein ganz altes Prinzip der Gesellschaft. Manche sagen, dass sogar die ganze Gesellschaft aus diesem Austausch, auf der Gabe, du gibst mir etwas, ich gebe dir, basiert.
Aber spricht das nicht auch für die Dummheit des Spenders? Muss man doch auch gleich sagen, lasse ich mich denn so leicht erpressen?
Ja, es sind 2 Ebenen, dass man einen Mechanismus hat, dass man ein Gefühl hat, dass man etwas hat, was wirklich unserer Gesellschaft zugrunde liegt, ist ja nicht dumm. Man kann drüber nachdenken und dann sagen, nein, dann lasse ich mich nicht erpressen. Aber dann kommt ja der zweite Punkt, man möchte es dann ja auch nicht wegwerfen. Viele haben einfach auch ein schlechtes Gefühl, das wegzuwerfen und sagen, aber da komme ich ein bisschen in die Zwickmühle.
Die Skrupel kommen dann irgendwie zum Vorschein.
Und es ist tatsächlich, man muss dann einfach sagen, ich freue mich natürlich, wenn Menschen was spenden, aber man muss sich auch, wenn man gerne spendet, nicht mit so einem, es ist ein psychologischer Trick, dann verführen lassen.
Wie reagieren Sie denn bei sowas?
Ja, nachdem, und das ist eines der Beispiele, wo ich durch das Bearbeiten dann für mich klarer geworden bin, was los ist. Und ich schaue mir das an und sage, ich will die zum Beispiel, gefallen mir nicht, die will ich jetzt nicht verwenden oder das alles. Dann werfe ich die auch tatsächlich weg. Manchmal schicke ich sie dann so zurück, was aber auch fast fies ist, weil sie mehr Kosten verursacht bei denen. Also eigentlich ist dann das Sinnvolle wegzuwerfen. Ich weiß schon, wem ich was spenden möchte und wem nicht. Und da brauche ich jetzt nicht irgendwie noch von jemandem einen solchen Hinweis bekommen.
Können vielleicht gerade bei diesem Thema Schenken auch mit einer Hörerfrage anschließen, die nämlich per Mail ins Studio reingekommen ist von Tische aus D. Mehr steht da leider nicht dabei. Thema Gerechtigkeit. Meine Schwester und ich schenkten meiner Mutter ein größeres Geschenk. Meine Schwester legte Wert darauf, dass dieses nicht weiter veräußert wird. Mir war das gleichgültig. Nach einiger Zeit gab meine Mutter das Geschenk wegen des Vorbehalts zurück. Nicht an uns, sondern nur an meine Schwester. Welche Frage steckt dahinter?
Da stecken, glaube ich, zwei Fragen dahinter. Zu einem merkt man, da ist irgendetwas, weil da geht es so von der einen und dann nur hier zurück. Da merkt man ein bisschen, da ist irgendwas in der Familie. Das mussten wir aber die Familie klären. Das zweite ist das Prinzip, was ist eigentlich ein Geschenk? Tatsächlich geht man davon aus, das wäre auch das Juristische, aber auch die Grundidee, ist eine Gabe ohne Gegengabe. Also, dass man etwas schenkt, ohne etwas dafür bekommt.
Bedingungslos eigentlich.
Bedingungslos,
ne?
Das würde dann eigentlich da nicht der Fall sein. Andererseits weiß die Soziologie auch wieder, dass diese Gabe und Gegengabe schon sehr stark verknüpft ist. Also das ist schon ein starker Mechanismus. Ich finde es irgendwie hier nicht so schön zu sagen, ich gebe dir etwas, aber du darfst das und das nicht machen, du musst das und das machen. Da verwechselt jemand ein Geschenk mit einer Hypothek. Und dann ist es auch richtig von der Mutter, dass sie sagt, jetzt will ich es irgendwie nicht. Was mache ich denn damit? Na, dann gebe ich es halt zurück. Also bevor ich mich jetzt mit etwas belaste, was ich nicht haben möchte, gebe ich zurück. Ist eigentlich eine ganz richtige Konsequenz.
Eine andere Frage, die sich vielleicht auch anschließt, Geschenke weiter verschenken. Wie moralisch oder unmoralisch ist denn das?
Also ich persönlich finde das gut, weil meine Idee ist, ein Geschenk soll beim Beschenkten Freude machen. Das ist der Hauptzweck. Der Gegenstand ist dann nur ein Transportmittel für diese Freude. Wenn diese Freude beim Beschenkten nicht ankommt oder der gar durch den Gegenstand belastet ist, hat das Geschenk seinen Sinn verfehlt. Und wenn der das dann weiterschenkt, ist er erstens irgendwie befreit, hat ein Geschenk, ist auch was Gutes. Und wenn es dann dem Dritten wirklich gefällt, dann ist allen geholfen. Ich finde das gut.
Herrschaft des Unrechts, schreibt die Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg zu Horst Seehofer, der seinen Rückzug als CSU-Chef erklärt hat. Rainer Erlinger bei uns in SWR1 Leute. Gerechtigkeit ist das Thema die Woche in der ARD-Themenwoche. Können Sie Unrecht, Moral, Gerechtigkeit in Zusammenhang bringen mit dem Namen Horst Seehofer?
Das ist ja fast schon eine Fangfrage. Unrecht und Moral und Gerechtigkeit.
Suchen Sie sich was aus.
Ja. Also sagen wir so, die Politik hat ja ein bisschen eigene Gesetze. Natürlich muss Politik anstreben, Gerechtigkeit herzustellen und gerecht zu handeln für alle, die betroffen sind von dieser Politik. Da ist dann der Streit ein bisschen darum, wer ist denn das Zentrale? Ist es wirklich jetzt nur die Staatsbürger? Ist es die Bevölkerung, alle, die hier leben? Hat eine politische, eine Regierung auch Verantwortung gegenüber dem Rest der Welt und so weiter? Darüber kann man diskutieren. Das sind dann politische Zielvorgaben. Ideen wie der Moral eben, sie sind verpflichtet, Dingen wie den Menschenrechten, wie der Gerechtigkeit, dass sie nicht anders handeln dürfen. Und das Recht war jetzt dann mit Unrecht. Da ist, kommt man jetzt an eine Grenze. Das darf eine Regierung natürlich auf gar keinen Fall, weil das würde ja bedeuten, dass sie Unrecht, also gegen die Gesetze, gegen zum Beispiel die Verfassung und so weiter verstößt oder gegen moralische Grundregeln, das darf sie auf jeden Fall nicht. Und jetzt kommt noch was Seehofer ins Spiel. Der ist ein sehr schillernder Politiker, der, glaube ich, im Laufe seiner politischen Laufbahn viele dieser Begriffe zumindest mal tangiert hat.
An welcher Stelle hat sich Horst Seehofer denn verrannt? War es die Flüchtlingsfrage, die ja dann auch wieder mit dem Thema Gleichheit und Gerechtigkeit zu tun hat?
Also das Problem ist, dass man an der Stelle ein bisschen in den Kopf von Herrn Seehofer schauen müsste, um das zu sagen, was man nicht kann. Insofern ist das immer ein bisschen Kaffeesatzleserei. Er hatte sicherlich manche guten Ansätze. Ich weiß persönlich nicht genau, was ihn getrieben hat. Und muss ich ganz offen gestehen, deswegen fällt es mir ein bisschen schwer, das noch irgendwie einzuordnen. Ich glaube tatsächlich, dass er sich verrannt hat. Aber warum und wie, ist irgendetwas mit für mich nicht nachvollziehbar, nicht verständlich oder vielleicht verstehe ich es auch nur nicht.
Was ja auch ein Kriterium war jetzt für den Rückzug, sicherlich auch der Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen. Dieser Fall, wenn wir da über Gerechtigkeit sprechen wollen, wie ist das einzuordnen, wenn jemand eine andere Meinung vertritt, die er vertreten hat? Und ist das nicht auch in einer Demokratie, muss das eine Demokratie nicht aushalten?
Natürlich muss er das, nur ich glaube, bei Herrn Maaßen, da habe ich tatsächlich dann auch eine persönliche Meinung dazu oder Haltung. Da war das Problem, Herr Maaßen ist ein Beamter, ein politischer Beamter. Das heißt, er hat eine bestimmte Aufgabe hier, den Leitung des Verfassungsschutzes, dass er eine Behörde ist, die tendenziell auch im Hintergrund und eben nicht in der Öffentlichkeit arbeiten soll. Und er hat in diesen Interviews eindeutig politisch agiert und nicht mehr als Beamter, der die sozusagen die Exekutive der Regierung ausführt.
Die und linke Verschwörung der Bundesregierung,
ja,
die
er angesprochen
hat. Das war
schon der zweite Schritt, aber auch schon dieses erste Interview. Da sehe ich einfach einen Beamten, einen Leiter einer Behörde. Das ist nicht seine Aufgabe und der hat da einfach diesbezüglich seine Befugnisse überschritten.
So wurde aber nicht argumentiert.
Doch, so wurde argumentiert, aber eben nicht von Herrn Seehofer dann, der das nicht so gesehen hat. Aber da sage ich das Haupt. Und Herr Seehofer hat es ja dann nach dem zweiten, nach diesem Vortrag dann, auch dann so gesehen und in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Meiner Meinung nach hätte man das nach der ersten Sache schon so sehen sollen bis müssen.
Politisch korrekt. Je politisch korrekter etwas nach außen ist, gibt es da Untersuchungen, desto mehr brodelt es eigentlich im Inneren?
Also ich glaube das nicht. Mir sind jetzt da auch keine Untersuchungen bekannt. Natürlich ist diese, wenn man sagt, politisch korrekte Sprache, die fordert man, dann ist das natürlich ein Gebiet, an dem etwas nicht an sich in Ordnung ist. Und wenn man jetzt dann sich überlegt, dass man bestimmte Dinge nicht abwertend benennen sollte, dann ist diese politisch korrekt ist ja inzwischen fast ein Kampfbegriff geworden. Ich würde eigentlich sagen, eine moralisch richtige Sprache, dass man Menschen nicht mit abwertenden Begriffen bezeichnet, dass man auch jetzt zum Beispiel mit der Frage der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, dass man sagt, da gibt es tatsächlich Untersuchungen, dass man Parteimitglieder befragt hat, wen sie sich als Bundeskanzler vorstellen könnten aus ihrer Partei. Und dann kamen dann überwiegend männliche Personen. Und dann hat man eine andere Gruppe befragt, wen sie sich als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin aus ihrer Partei vorstellen konnten. Und dann wurden plötzlich viel mehr Frauen auch genannt. Und da sieht man, dass allein die Benennung und die Fragestellung das Denken der Personen ändert. Und dass man, wenn man jetzt drauf besteht, nein, es muss eine genderneutrale oder geschlechtsneutrale Sprache sein, dass das tatsächlich etwas bewirkt in der Realität.
Sie sagen, politisch korrekt ist inzwischen fast ein Kampfbegriff. Warum hat sich das denn zum Kampfbegriff entwickelt?
Weil es von den Menschen, die das nicht wollen, einfach so negativ besetzt wurde. So wie der schöne Begriff Gutmensch ist. Ein guter Mensch wird zum Gutmensch und dann wurde das gekapert von Menschen, die damit etwas Abwertendes verbinden. Das findet man öfter, zum Beispiel die Tugenden. In der antiken Ethik, ein ganz hochstehender Begriff, sind dann immer mehr vereinnahmt worden von so sittlich und dann geht es so ein bisschen tugendhafte Jungfer und geht so ins Altmodische und Sexuelle oder sowas. Und da merkt man, dass plötzlich ein Begriff, der eigentlich ein guter Begriff ist, dann in die falsche Richtung ging. Ist nochmal was anderes bei den politisch korrekten Gutmensch. Das wurde absichtlich übernommen, um es umzudrehen.
Aber macht nicht auch eine Tugend das politisch Unkorrekte auch erst möglich?
Nein, glaube ich nicht. Eine Tugend ist ja wirklich etwas Positives. Eine Tugend ist, also in der antiken Ethik war so ein Teil, etwas, was man erwirbt, was man sich vornimmt, was man erlernt, was man einübt. Und eine Tugend war auch immer das gute Handeln zwischen zwei schlechten Extremen. Und ich glaube eben, dass diese Tugend, diese Idee, dass man eine Haltung hat und etwas macht, schon was ganz Wichtiges ist.
Aber alleine etwas zu sehr propagieren, also eine Tugendhaftigkeit, ja, in diese Richtung habe ich gedacht. Also, wenn das zu sehr propagiert wird, brodelt es nicht dann umso mehr zu sagen, verdammt, also es muss doch auch etwas anderes geben, weil auch das ist im Menschen natürlich drin.
Natürlich, da ist wieder diese Tugend, die dann gekapert wurde in die falsche Richtung, dass man eben das so eben von diesen Tugendwächtern und so weiter genommen wurde. Nein, es geht dieses Propagieren. Natürlich muss man sagen, bestimmte Dinge muss man ansprechen und muss man propagieren. Und wenn man sagt, ich bin für die Menschenrechte, ich bin gegen Massentierhaltung, ich bin ein Gegner, dass Tiere so gehalten werden, dass sie leiden und so und weiter, dann muss man sagen, das muss man ansprechen, dann ist natürlich, wenn jemand das billigste Fleisch kauft, dann muss man wissen, das kommt aus Massentierhaltung. Dann kann man sagen, ach, jetzt nerv nicht wieder, du bist so jetzt tugendhaft. Nein, so etwas muss man ansprechen.
Das Ansprechen ist sicherlich das Wichtige, was Sie dort erwähnen. Es kommen weitere Fragen rein. Der SWR1-Hörer Carsten Kircher aus Stuttgart, derzeit im Auto unterwegs, schreibt uns, Gerechtigkeit ist der Ehrliche der Dumme in der heutigen Gesellschaft.
Nein, also ich glaube, dass da wirklich ein Missverständnis ist. Es kann sein, dass man durch Unehrlichkeit irgendwelche momentanen Vorteile bekommt. Aber die Frage ist doch, will man das sein? Klassiker ist für mich zum Beispiel die Wechselgeldfrage. Man bekommt zu viel Geld an der Kasse irgendwo raus, bemerkt das, die Kassiererin oder Kassierer hat es nicht bemerkt, dann kann man das einstecken oder nicht. Ich finde es ganz selbstverständlich, dass man das sagt, nein, Moment, das gehört mir nicht, steht mir nicht zu, das sage ich. Der Unehrliche, der es nicht sagt, hat nachher 20 Euro mehr. Nur die Frage ist, will man tatsächlich jemand sein, der da 20 Euro einsteckt?
Die Frage muss man sich selber stellen.
Ich finde, da ist man nicht der Dumme, sondern dann ist man einfach der, der richtig handelt.
Bei Carsten Kircher ergibt sich noch eine andere Fragestellung, indem er nämlich schreibt, derzeit im Auto unterwegs. Sie haben sich auch mit politisch korrektem Autofahren beschäftigt. Das gute Gewissen für Autofahrer ist einer der Titel, die Rainer Erlinger geschrieben hat. Das sind viele Kolumnen für Autofahrer. Haben Sie so eine im Kopf, die Sie gerade mal rausgreifen könnten?
Ja, weil es eine ist, die ich ganz gerne mag. Da ging es darum, dass er hat jemand gefragt, der winkt mal gerne jemanden aus der Nebenstraße rein. Aber wenn er dann auf der Vorfahrtsstraße fährt, er muss dann ja stehen bleiben oder langsam, da müssen ja auch alle hinter ihm. Und theoretisch müsste er die fragen, ob das in Ordnung ist. Und es finde ich deswegen eine schöne Frage. Zum einen, weil ich das was Gutes finde, diese Idee. Und zum anderen, weil man ja sieht, dass da zwei unterschiedliche, soll man sagen, auch Ideen der Gerechtigkeit tatsächlich drinstehen. Nämlich? Die eine ist, dass man sagt, Moment, da ist eine Vorfahrtsstraße und da ist eine Nebenstraße, die keine Vorfahrt hat. Und dass der auf der Vorfahrtsstraße fahren darf und der auf der Nebenstraße warten, das entspricht dem Recht und damit ist es gerecht und richtig.
Also eigentlich wäre es okay, wenn du den erstmal stehen lässt.
Und das andere sagt, Mensch, da ist einer, der muss da warten, man kennt es, da kommt immer wieder ein Auto auf der Vorfahrtsstraße, die warten dann zum Teil ewig, da kann einer mal ganz kurz anhalten, den reinlassen und der hilft dem so viel, dass da wirklich was besser ist und was eigentlich eine gerechtere Verteilung. Und da sieht man, dass man da diese unterschiedlichen Konzepte, dass man sagt, das eine entspricht einfach dem Recht und der Regelung, das wäre gerecht. Und das andere sagt, nein, in dem Fall ist die Regelung, die benachteiligt einen schon sehr. Und ich kann durch ein kleines Zurückstecken meiner Rechte dem sehr viel helfen.
Die Lösung ist auf der Autobahn das Reißverschlussverfahren.
Zum Beispiel so etwas. Oder auch einfach mal schauen. Und ich habe das mal festgestellt, in England war ich dann unterwegs. Da ist tatsächlich so diese englische Höflichkeit an diesen Kreisverkehren, die es da ja so viel gibt. Ich war da mit einem Wissenschaftler aus Oxford unterwegs. Und der hat ständig Menschen reingewunken. Und ich fand das so schön.
Sie fanden es schön, aber jemand anderes hätte es vielleicht nicht schön gefunden, weil die Auffassung natürlich auch wieder so unterschiedlich ist.
Das muss man, und das ist etwas, was man sich klar machen muss. Zum einen, dass die Menschen unterschiedliche Auffassungen davon haben und dass man die nicht gleich verteufelt, weil sie es anders sehen. Zum anderen aber sehe ich es schon so, dass ich bin schon der Meinung, dass zum Beispiel diese Freundlichkeit und dieses Helfen wollen und dieses jetzt nicht auf seinem Recht beharren, die Gesellschaft besser macht und versuche dafür ein bisschen Werbung zu machen.
Wie ist das denn, wie gehen Sie vor, wenn Sie solche Fragen reinbekommen? Da steckt ja auch viel Recherche hinter, ne?
Ja, natürlich. Also bei dem muss man erstmal, gut, wie ist es jetzt rechtlich geregelt? Das ist jetzt in dem Fall relativ einfach. Dann muss man sich's ein bisschen klar machen. Und da ist tatsächlich so, dass man, und da habe ich zum Beispiel entdeckt, dass man verschiedene ethische Theorien rannimmt, man tatsächlich zu unterschiedlichen Ergebnissen käme. Weil wenn man so einen kategorischen Imperativ nimmt, mach es zum allgemeinen Gesetz, dann würde plötzlich das umkehren. Dann müssten alle auf der Vorfahrtsstraße plötzlich stehen bleiben und denen auf der Nebenstraße reinlassen. Das kann nicht sein. Wenn man es so utilitaristisch sagt, wer hat den größten Vorteil für die meisten Menschen, dann müsste man die stoppen, wie viele Sekunden werden die anderen angehalten und so. Und dann komme ich wieder zur antiken Ethik, zu Aristoteles, der eben sagt, diese Mitte, die Tugend ist das richtige Verhalten zwischen zwei Extremen. Immer reinwinken wäre falsch, nie reinwinken wäre falsch. Gelegentlich, wenn sich's gut ergibt, reinzuwinken und das als Haltung zu haben, ich bin bereit und ich helfe gerne, das ist die richtige Einstellung dann.
Viele Gewissensfragen erreichen Rainer Erlinger und neulich kam es das erste Mal in ihrer 16-jährigen Geschichte vor, dass sie bei einer gewissen Frage gleich an eine Ohrfeige gedacht haben. Was war da los?
Es war natürlich ein bisschen überspitzt. Da hat jemand geschrieben, der hat für seine Nachbarin, sollte sich um den Garten kümmern, den Giesen und den Mähroboter, den kleinen da so, der bleibe manchmal im Gelände hängen und wenn der hängen bleibt, anstupsen, sonst würde der nicht mehr weiterfahren. Und da hat es die erste Woche hat's geregnet, da musste nichts machen und da hat er diesen Mähroboter vergessen und die zweite Woche hat er gegossen und nicht mehr dran gedacht, dann ist der nicht gelaufen, dass der Rasen war sehr groß geworden, dann kann der das nicht mehr, dieser Mähroboter, der kann nur bis zur bestimmten Höhe das machen. Und dann kam die Nachbarin und sagte, ja, deswegen könnte der es jetzt nicht mehr machen. Und es sei ja sein Versäumnis und er soll doch jetzt bitte ihren Rasen mähen.
Und wie haben Sie dann geantwortet?
Also ich war einfach so sprachlos und er hat gefragt, was wäre die richtige Reaktion gewesen? Und da habe ich ihm geschrieben, wissen Sie, ich habe noch nie zu Gewalt aufgerufen. Ich finde es eigentlich auch nicht richtig, aber ich muss vielleicht sogar zu meiner Schande gestehen, meine erste Gedanke war eine Ohrfeige. Weil ich das so unverschämt fand, diese Anfrage oder diese Bitte, diese Reaktion, weil der hat ja tatsächlich einen Gefallen getan. Und das war jetzt, er hat was versäumt und da hätte man jetzt sagen können, oh, das ist jetzt aber ärgerlich. Vielleicht hat sie keinen Rasenmäher, dann kann sie sagen, leihen Sie mir bitte Ihren Rasenmäher. Aber trotzdem danke fürs Blumen, fürs Gartengießen und so weiter. Und ich fand das so unglaublich, dieses Ziehen einer persönlichen Freundlichkeit auf so eine Ebene und dann wie so mit der Nase ins Malheur. Jetzt müssen Sie das aber auch beseitigen.
Offensichtlich fühlte sich jemand aber auch da ungerecht behandelt.
Ja, wahrscheinlich war das so, dass da gibt es auch wieder diese unterschiedlichen Haltungen. Die hat er wahrscheinlich gemacht, wir haben was ausgemacht. Das war jetzt ein Versprechen, das war eine Vereinbarung. Die hat er gebrochen, das war etwas Falsches. Und deswegen ist es richtig, dass der für dieses Falsche dann auch die Konsequenzen trägt. Es gibt ja Untersuchungen von einem amerikanischen Moralpsychologen Jonathan Haidt, der sagt, es gibt so verschiedene Moralvorstellungen und für manche ist eben diese Regelhaftigkeit etwas Wichtiges. Ich würde sagen, das war ein Freundschaftsdienst und da ist mal was passiert und bei einem Freundschaftsdienst, gut, wenn da jetzt wirklich ein großer Schaden entstanden ist, hat auch tatsächlich der Bundesgerichtshof entschieden, da hat jemand den Gartenschlauch gerade beim Gießen nicht abgedreht und der Keller ist vollgelaufen.
Da hört die Nachbarschaftsfreundschaft auch
da
auf.
Da war dann ein Riesenschaden am Haus und ja. Dann sagt er auch weil da eine Haftpflichtversicherung war, dann ist das was anderes. Aber dass man so einen Freundschaftsdienst dann auf so eine Ebene zieht und das fand ich wirklich so daneben.
Sie haben dann nicht zur Gewalt aufgerufen, sondern?
Ich habe gesagt, dass man mit dem Nachbarn meistens inzwischen länger oder womöglich länger zusammenlebt als mit dem eigenen Ehepartner. Deswegen würde ich einfach aus praktischen Gründen da Gras über die Sache wachsen lassen lieber. Und dachte eben dann noch, es gab so ein schönes Bonmot von dem letzten sächsischen König, den man zur Abdankung gezwungen hat und der dann gesagt hat, ich kann kein gutes Sächsisch, aber so ungefähr, nun macht doch euren Dreck alleine. Also das wäre eigentlich das, was man denken würde. Ich habe trotzdem dazu geraten, im Sinne einer weiterhin bestehenden Nachbarschaft das auch nicht zu sagen, sondern lieber einfach irgendwie das gut zu regeln.
Rainer Erlinger, heute zu Gast in SWR1 Leute. Knapp 2 Stunden haben wir uns jetzt miteinander unterhalten. Und je länger ich mich mit Ihnen unterhalte, desto mehr habe ich den Eindruck, Sie sind Arzt, Rechtsanwalt und Autor. Aber eigentlich hätten Sie doch Philosophie studieren müssen, oder?
Sag mal, vielleicht würde ich heute jetzt im Rückblick Philosophie studieren. Ich habe mich sehr viel damit beschäftigt. Ich habe dann interessanterweise, nachdem ich ein paar Jahre da geschrieben habe, dann auch eine Gastprofessur an der Philosophischen Fakultät der Uni Augsburg bekommen für ein Semester. Insofern habe ich das sowas irgendwie so indirekt dann auch gemacht.
Aber nur für ein Semester ist da nicht mehr rausgeworden?
Nein, das war einfach so. Das ist so eine benannt. Das war also sozusagen, die haben für jedes Semester einen Gast eingeladen.
Verstehe.
Also es war jetzt nichts auf Dauer gerichtet, aber es war einfach die Idee, dass ich da ein Semester lang eine Vorlesung über Moral halte und über Themen, die ich aussuchen konnte, was eine ganz tolle Sache war. Habe dann auch noch ein Seminar angeboten. Es hat großen Spaß gemacht.
Vielleicht können wir Ihre Biografie einfach mal so ein bisschen aufdröseln. Was war denn zuerst da? Der Wunsch, Arzt zu werden oder Rechtsanwalt?
Also im Prinzip war beides da. Ich habe nach dem Abitur begonnen, Jura zu studieren und habe dann nach einem Jahr zur Medizin gewechselt. Aber das Jura war immer so ein bisschen im Hintergrund da und habe dann, als ich mit Medizin fertig war, mich wieder für Jura eingeschrieben und da weiter studiert.
Gab es keinen Druck von zu Hause, Junge, werd mal fertig?
Naja, ich habe ja dann gearbeitet. Also von dem her war das kein so großes Problem. Und ich habe auch meine Eltern, muss ich sagen, ganz wunderbar. Die haben da viel Verständnis, mehr Verständnis, als sie wahrscheinlich so eigentlich hatten, da aufgebracht. Und ich habe dann ja gearbeitet und auch dann in der Notaufnahme gearbeitet. Und das war zum Beispiel etwas, was ich glaube, was auch heute mich noch beeinflusst. So nachts in einer Großstadt-Notaufnahme. Ich war da im Rechts der Isar in München. Zum Beispiel, ich wollte immer die Politiker, die sich über Drogen und Drogenabhängige und Drogenpolitik äußern, wollte ich mal zwingen, dass jeder mal ein paar Nächte in so einer Notaufnahme verbringt.
Um die Realität zu erleben.
Die Realität, wenn man sieht, wie da weinend irgendwelche Junkies, weil ihr Leben in die Brüche gegangen ist, da sitzen und eventuell den Arm verlieren, weil sie mit infektiösen Nadeln sich da was injiziert haben. Und da sieht man, was diese, ich will gar nicht sagen Abgründe, aber die wirklich die Tiefen des menschlichen Lebens und die Unterschiede, dass es einfach Bereiche gibt, die so fremd einem sind, die aber für die man aber Verständnis, es ist nicht alles gut und nicht alles richtig, aber man muss Verständnis aufbringen. Und zum Beispiel, dass Drogenabhängige krank sind, wurde mir so, das lernt man immer so richtig klar, wird einem erst, wenn man es erlebt.
Ja, und auch nicht über jemanden dann zu urteilen, sondern was Sie sagen, das Verständnis aufzubringen. Warum sind Sie dort nicht als Arzt geblieben?
Mich hat Jura dann auch immer interessiert, und zwar, ich sehe es ein bisschen tatsächlich verwandt, während sich so, sind verschiedene, das Behandeln von verschiedenen Aspekten des Menschlichen. Also, die Medizin hat hauptsächlich ja mit dem Körper und auch dem Geist und der Seele des Individuums zu tun. Und beim Juristischen geht es dann um dasselbe eigentlich für die Gesellschaft und wie, was da an Unfällen passiert, wie man das regelt und wie man das eventuell heilt. Und dann war eigentlich so ein bisschen, wenn man es hat, also was der nächste Schritt, das Ganze nochmal wegzubringen von dem juristischen, so ist es und so wird es, ist es geregelt, zu wie sollte es sein und wie sollten wir versuchen, es zu regeln. Und ich glaube, dass diese drei Dinge, also Medizin, Jura und jetzt Ethik, Moral, eigentlich drei verschiedene Blickwinkel auf das Menschliche sind.
Und in Ihrer Rolle als Autor können Sie wahrscheinlich alle drei mit aufnehmen, oder?
Ich bemühe mich darum und vor allem auch eben dieses Verständnis und irgendwie das zu verbinden und einen größeren Blick und auch beim Leser und der Leserin Werbung zu machen für einen umfassenderen Blick.
Dann freuen wir uns auf das nächste Buch, was wann erscheint?
Das wird im Frühjahr erscheinen und da wird es über Lüge und Wahrheit gehen.
Dankeschön für den Besuch in SWR1, Leute. Rainer Erlinger.
Ich danke Ihnen.
Eins gehört.